NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Nach dem Luftschlag des Westens in Syrien, die Suche nach dem Weg zurück zur Diplomatie. Dazu auch unser Kommentar. Ringen in Potsdam, die dritte Tarifrunde für den öffentlichen Dienst. Probleme im Atommüllzwischenlager Lese. Mehr als 400 Fässer müssen nachbehandelt werden. Und weiter für die Unabhängigkeit, Großdemonstration in Katalonien. Am Ende der Sendung natürlich das Wichtigste und Aktuellste dann vom Sport am Sonntag. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Die Raketen der USA, Frankreichs und Großbritanniens auf Syrien in der Nacht zum Samstag sollten ein klares Signal senden. Kein Einsatz von Chemiewaffen. Sonst müsst ihr mit Militärschlägen rechnen. Die Ereignisse der letzten Woche machten aber auch deutlich, Militäraktionen in Syrien bergen die Gefahr, zu einer Konfrontation zwischen dem Westen und Russland zu führen, die keiner will. Deshalb reden nun alle Seiten, außer dem syrischen Machthaber Assad, wieder von der Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung. Doch wie die aussehen soll, weiß im Moment keiner. Im UN-Sicherheitsrat blockieren sich Russland und der Westen noch immer gegenseitig. Aus New York, Clay Clement.
Fox News Sunday is next.
Es ist das sonntägliche Magazin des konservativen Sendernetworks Fox. Zugeschaltet aus New York ist die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley. Erst am Tag zuvor hat sie in der nun schon fünften Sitzung des Sicherheitsrates zu Syrien allein in dieser Woche gesessen. Dort gab es in einem wütenden Schlagabtausch scharfe Vorwürfe. Für Russland ist der Luftschlag gegen Syrien ohne Mandat des Sicherheitsrates eine eklatante Verletzung internationalen Rechts. Die Amerikanerin Nikki Haley konterte, Moskau habe als Schutzmacht Syriens dem Regime erst grünes Licht für die barbarischste aller Waffen gegeben, Giftgas. Erneut warnt sie nun bei Fox das Assad-Regime. Mit dem Angriff habe US-Präsident Trump eine klare Botschaft gesendet. Hoffentlich verstehe Syriens Präsident Assad die, sonst werde es wehtun.
He made a point and hopefully Assad gets it. If Assad doesn't get it, it's gonna hurt.
Sie will sich aber nicht darauf festlegen lassen, ob damit nun jeder neue Giftgaseinsatz automatisch eine militärische Reaktion zur Folge haben werde. Das kann ich unmöglich beantworten. Wir wissen nicht, was er als nächstes tun wird, aber der Präsident beobachtet all das und der Nationale Sicherheitsrat steht bereit. Assad bestimmt jetzt selbst sein Leben. Zugleich gehen auch die diplomatischen Bemühungen weiter. Die USA, Frankreich und Großbritannien, also die drei Länder, die den Angriff auf Syrien geflogen sind, haben offenbar gemeinsam eine neue UN-Resolution eingebracht, verfasst von Frankreich. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den ihr vorliegenden Text. Die AFP zitiert daraus, es gehe um einen unabhängigen Mechanismus, um den mutmaßlichen Giftgasangriff auf die inzwischen von den Rebellen geräumte Stadt Duma zu untersuchen. Das Gremium solle auch die Verantwortlichkeit, sprich die Täter, klären. Und die syrische Regierung solle mit der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, OPCW, zusammenarbeiten. Die amerikanische UN-Botschafterin erklärt beim Sender Fox nur sehr allgemein, ihre Regierung sei engagiert bei den zuletzt in Stocken geratenen UN-Friedensgesprächen in Genf und für eine politische Lösung.
We're very invested in the political process in Geneva. We're very invested on a political solution and those talks continue.
Nach dem gemeinsamen militärischen Vorgehen wirkt die neue Resolution als gleichermaßen geschlossenes Bekenntnis der drei Westmächte zur Diplomatie. Angesichts der bislang bekannt gewordenen Inhalte scheint aber zweifelhaft, dass Russland zustimmen wird. Schließlich gab es schon einmal eine solche UN-Ermittlergruppe, die Täter hinter den Giftgasattacken herausfinden sollte. Im November hatte Russland ihre Weiterarbeit per Veto verhindert. So bleibt unklar, ob der Text ein echter neuer Anlauf für Gespräche und Kompromisse ist oder für ein weiteres Schaulaufen im Sicherheitsrat.
Schon vor der Auseinandersetzung um den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien hatte das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland einen neuen Tiefpunkt erreicht durch den Giftanschlag auf den Ex-Spion Skripal und seine Tochter in London. Bundespräsident Steinmeier appellierte in einem Zeitungsinterview nun an beide Seiten, die Verständigung zu suchen. Claudia Sare berichtet.
Der Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal sei besorgniserregend, sagte Steinmeier der Bild am Sonntag. Dies gelte aber auch für die galoppierende Entfremdung zwischen Russland und dem Westen, die weit über den Fall Skripal hinausginge. Auf beiden Seiten gäbe es praktisch keine Vertrauensbasis mehr. Steinmeier appellierte an die Bundesbürger, Russland nicht insgesamt zum Feind zu erklären. Dafür stehe zu viel auf dem Spiel. Wörtlich sagte er, dieser gefährlichen Entfremdung entgegenzuwirken, ist die eigentliche Herausforderung und Aufgabe verantwortlicher Politik. Er glaube außerdem, dass die Deutschen sich nicht von einer neuen Endzeitstimmung im Verhältnis zu schwierigen Nachbarn dominieren lassen sollten. Nach Ansicht von Bundespräsident Steinmeier ist ein Ende des Kriegs in Syrien ohne eine Verständigung zwischen Russland und den USA nicht möglich. Die Großmächte trügen größere Verantwortung. Hier müsse ein erster Schritt erfolgen. Das seien Putin und Trump der Welt schuldig.
Der russische Präsident Putin hat laut russischen Nachrichtenagenturen vor unabsehbaren Konsequenzen im Fall weiterer Raketenangriffe westlicher Staaten in Syrien gewarnt. Aber auch russische Politiker sprechen heute davon, dass die politischen Beziehungen zum Westen verbessert werden müssten. Nur wie das gehen soll, weiß auch in Moskau offenbar niemand so recht. Dazu der Kommentar von Susanne Stör.
Was für eine verfahrene Situation, auf die Russland am Wochenende erstmal nur verbal reagiert hat. Damit will die Führung Besonnenheit ausdrücken. Außerdem sieht es so aus, als ob Moskau auf den UN-Sicherheitsrat setzt. Mich macht das misstrauisch, denn dort legt die russische Führung eine Resolution nach der anderen vor. Umgekehrt lehnt sie eine nach der anderen, die von den Westmächten kommt, ab. Taktik. Russland spielt auf Zeit. Weil das Land an einer Eskalation der Situation nicht interessiert sein kann. Die russische Führung hat in Syrien doch schon den Sieg verkündet. Das griff die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Samstagmorgen nach dem Anschlag dann auch gleich auf. Auf Facebook schrieb sie, der Angriff auf Syrien sei genau jetzt geschehen, als das Land endlich eine echte Chance auf Frieden bekommen habe. Warum diese Friedensverkündungseile? Ganz einfach, mit der Befriedung Syriens arbeitet Präsident Wladimir Putin an seinem Image als Friedensstifter. Russland als globale Ordnungsmacht, an der niemand mehr vorbeikommt. So versucht der Präsident, seine Position auf der Weltbühne so schnell wie möglich zu manifestieren. Mit dem Militärschlag vom Wochenende sind ihm die USA kräftig in die Parade gefahren. Dabei sah alles zuletzt noch so leicht aus, weil US-Präsident Trump schon angekündigt hatte, die amerikanischen Truppen aus Syrien abzuziehen. Der Militärschlag der Westmächte bremst die russische Strategie jetzt aus. Aber Moment, wie sieht die Strategie denn im Detail überhaupt aus? Offiziell lautet Russlands Begründung für den Einsatz in Syrien, Machthaber Assad brauche Unterstützung. Ansonsten könne Syrien dasselbe Schicksal erleiden wie Libyen oder der Irak, wo nach internationalen Militärschlägen alle staatlichen Einrichtungen zerfallen seien, so die Argumentation von Wladimir Putin. Stattdessen müssten in Syrien Regierungsstrukturen gestärkt und ihnen geholfen werden, den Terrorismus zu bekämpfen. Im Gegenzug solle sich Bashar al-Assad an einem positiven Dialog mit der gemäßigten Opposition beteiligen und Reformen durchführen. Stattdessen stehen da jetzt mutmaßliche Giftgasanschläge seitens der syrischen Regierung im Raum. Es deutet einiges darauf hin, dass es sie tatsächlich gegeben hat. Durch sie wird die russische Führung geschwächt. Sie zeigen, dass Russland Assad mitnichten so im Griff hat, wie es nach außen vielleicht aussieht. Für Präsident Putin ist das gerade keine komfortable Position. Er greift da tief in die Verwirrungskiste, holt aus ihr vermeintliche Gegenbeweise hervor, um auch hiermit Zeit zu schinden, von den eigentlichen Geschehnissen abzulenken. Und das wird jetzt womöglich noch eine Weile so weitergehen. Der Konflikt mit den USA und ihren Verbündeten macht deutlich, eine wirkliche Syrien-Strategie hat auch Wladimir Putin nicht.
Ein Kommentar von Sabine Stör aus Moskau. In der arabischen Welt hatte der westliche Militärschlag in Syrien unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen, während die Golfstaaten ihn unterstützten, verurteilten ihn Länder wie der Libanon oder Marokko. Beim Treffen der Arabischen Liga heute spielt er bisher keine große Rolle, auch nicht beim Gastauftritt der EU-Außenbeauftragten Mogherini.
Your Majesty, Excellencies, allow me to say, dear friends.
Was haben die Europäer mit der arabischen Welt zu tun? Die Außenbeauftragte der EU, Federica Mogherini, hat das beim diesjährigen Gipfeltreffen der arabischen Staats- und Regierungschefs deutlich gemacht, in Dammam im Osten von Saudi-Arabien. Sie betonte zum Beispiel, wie wichtig die Kooperation ist. Diese Kooperation zwischen Streitkräften arabischer Staaten, der USA und der Streitkräfte einiger EU-Mitglieder sei es zu verdanken, dass der IS besiegt wurde. Für die arabischen Führer, insbesondere Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas, dürfte Mogherinis Besuch wohltuend gewesen sein. Sie betonte, die EU halte im Israel-Palästina-Konflikt an einer Zwei-Staaten-Lösung fest. Und Mogherini machte noch einmal deutlich, dass die EU-Staaten geschlossen gegen gegen die Entscheidung von Präsident Donald Trump stehen, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen und Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Das hatte bei den Arabern, Muslimen wie Christen, Proteste ausgelöst. Auch ihnen gilt Jerusalem als heilig, weshalb sie sie nicht als alleinige Hauptstadt Israels sehen. Die EU wird weiter daran arbeiten, die Zwei-Staaten-Lösung durch Verhandlungen zu erreichen, in Koordination mit den USA, Russland und allen anderen Beteiligten und den arabischen Staaten. Wir als Europäer teilen mit den Arabern das Interesse, den einzigartigen Status von Jerusalem zu bewahren. Die einzig mögliche Lösung ist die Zwei-Staaten-Lösung, bei der Ost-Jerusalem Hauptstadt eines Palästinenserstaates wird. In ihrer kurzen Botschaft zum Gipfel der Arabischen Liga machte die EU-Außenbeauftragte obendrein deutlich, warum es den europäischen Staaten heute, Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, relativ gut geht, weil sie auf Kooperation setzten statt auf Konfrontation. Gleich mehrere Kriege und Bürgerkriege lassen die Menschen in der Region, deren Staats- und Regierungschefs in Dammam zusammengekommen sind, leiden. Seit Jahren. Wenn derlei überhaupt messbar ist, zählt der Krieg in Syrien zu den besonders grausamen Auseinandersetzungen. Das konstatierte am Nachmittag auch der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abul Raid. Seit 7 Jahren zahlt das syrische Volk den höchsten Preis. Menschen verlieren ihr Leben, Würde, Hab und Gut. Die Menschen in Syrien leiden seit 7 Jahren unter Zerstörung und Teilung und unter der Zunahme von Einmischung von außen. Abul Raid wies die Mitglieder der Liga indes auf einen wichtigen Punkt hin. Auch sie seien nicht unschuldig daran, dass ihre Region von Kriegen und Krisen erschüttert ist. Weil sie sich in vielem uneins sind, obwohl sie jedes Jahr wieder bei ihren Gipfeltreffen Einigkeit demonstrieren.
Aus Saudi-Arabien berichtete Björn Blaschke. Geschlossene Kitas, überquellende Mülltonnen, die nicht geleert werden. Mit Warnstreiks machte die Dienstleistungsgesellschaft Verdi in der letzten Woche deutlich, dass sie für die Arbeiter und Angestellten im öffentlichen Dienst mehr erwartet, als die Arbeitgeber bisher geboten hatten. Seit heute Nachmittag wird wieder verhandelt über das Einkommen von 2,3 Millionen Beschäftigten im Bund und Kommunen. Am Abend hat man sich erst einmal vertagt. Frank-Christian Starke berichtet aus Potsdam.
Erste Annäherungen in Einzelfragen, erste Fortschritte. Davon konnte Innenminister Horst Seehofer nach der ersten Spitzenrunde berichten, an der er als Verhandlungsführer für den Bund teilgenommen hat.
Wir haben heute übereinstimmend Verdi, der Deutsche Beamtenbund, die kommunalen Verantwortungsträger und der Bundesinnenminister gemeinsam mit dem Bundesfinanzminister festgelegt, dass es heute am ersten Verhandlungstag Annäherungen in Einzelfragen gegeben hat und auch Fortschritte erzielt wurden. Aber es gibt bei der Höhe und der Struktur des Abschlusses nach wie vor unterschiedliche Positionen. Und deshalb haben wir kleine Arbeitsgruppen gebildet, die jetzt mögliche Berechnungsmodelle erstellen, eine Reihe von fachlichen und rechtlichen Fragen klären und auch ernsthaft Annäherungsmöglichkeiten ausloten.
Unterschiedliche Positionen gäbe es aber weiterhin hinsichtlich der Höhe und der Struktur eines Abschlusses. Nun wird in Arbeitsgruppen getagt, es wird gerechnet, rechtliche und fachliche Probleme müssen geklärt werden. Die Detailvorbereitungen für die kommende Runde der Verhandlungsführer. Hauptproblem dieser Tarifrunde, die Gewerkschaften wollen, dass die Löhne um 6%, mindestens aber um 200 Euro im Monat erhöht werden. Das würde für diejenigen, die zum Beispiel bei einer der Kommunen um die 2000 Euro verdienen, Gehaltssteigerungen von bis zu 10% ausmachen. Zu viel, sagen die Arbeitgeber. Sie haben ihrerseits durchblicken lassen, dass sie mehr für die hochqualifizierten Berufsgruppen tun wollen, um es zum Beispiel für Ingenieure und andere Fachleute attraktiv zu machen, bei einer Stadt oder Gemeinde zu arbeiten. Bei dieser Gemengelage ist ein schneller Abschluss nicht zu erwarten. Vor den Verhandlungsführern liegt noch jede Menge Arbeit.
Der französische Präsident Macron gibt heute Abend ein groß angekündigtes Interview im französischen Fernsehen. Natürlich wird es vermutlich auch um Syrien gehen. Vor allem aber soll es gehen um die innenpolitischen Reformen und um Macrons Pläne, Europa voranzubringen. Unter anderem durch die Weiterentwicklung des Euro-Rettungsmechanismus ESM hin zu einem europäischen Währungsfonds. Die Regierungskoalition in Berlin hat sich in ihrem Koalitionsvertrag ausdrücklich zum vereinten Europa bekannt. In diesem einen Punkt aber hat sie andere Vorstellungen als Macron, wie an diesem Wochenende deutlich wurde. Aus Berlin Jörg Seiselberg.
In Sachen Europa-Euphorie tritt Finanzminister Olaf Scholz auf die Bremse. Ausgerechnet bei dem Thema, das sich die neue Große Koalition unter anderem auf Druck des damaligen SPD-Chefs Martin Schulz als Kernaufgabe verordnet hatte. Schulz, kommissarischer Nachfolger als Vorsitzender der Sozialdemokraten, äußert sich heute betont zurückhaltend zu den umfassenden Europareformplänen, die Frankreichs Staatspräsident Macron vorgelegt hat. Macron wisse, so Scholz in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass sich nicht all seine Vorschläge umsetzen ließen. Details, welche Ideen des französischen Präsidenten er skeptisch sieht, nannte Scholz nicht. Der neue Finanzminister sagte lediglich, man müsse jetzt schauen, was möglich sei, ohne die Handlungsmöglichkeiten der einzelnen Staaten zu überfordern. Beim unter anderem von Macron vorgeschlagenen Umbau des in der Eurokrise eingeführten Rettungsfonds ESM zu einem europäischen Währungsfonds pocht Scholz darauf, dass die parlamentarische Kontrolle durch den Bundestag gesichert bleibt. Auch durch die angestrebte Bankenunion, mahnt der Finanzminister und SPD-Chef, dürfe keine unfaire Situation entstehen, in der die einen die nötigen Mittel zur Absicherung zusammenbrächten, die anderen aber die notwendigen Voraussetzungen nicht schafften. Zu Deutsch, Scholz möchte, dass die Länder mit schwächelndem Bankensektor, wie zum Beispiel Italien, vor einer möglichen Bankenunion erst einmal die Hausaufgaben erledigen und die heimischen Banken krisenfest machen. Macrons skeptische Töne kommen fast zeitgleich aus der Unionsbundestagsfraktion. In einem Papier für die Fraktionssitzung an diesem Dienstag fordern Fraktionsvize Brinkhaus, Haushaltsexperte Rieberg und die Europapolitikerin Leikert eine Vetomöglichkeit Deutschlands beim Europäischen Währungsfonds und ein verbrieftes Mitspracherecht des Bundestags. EU-Kommissar Oettinger kritisiert die bremsende Haltung in Teilen der Unionsfraktion. Derartige Töne seien nicht hinnehmbar, so Oettinger. Macron habe es verdient, dass Deutschland ihn nicht länger hinhalte. Die deutsche Politik, so der EU-Haushaltskommissar, könne nicht alle Vorschläge des französischen Präsidenten skelettieren, auseinandernehmen und dann ablehnen. Erste Weichenstellungen in der Union könnte es morgen geben. Dann beschäftigt sich das CDU-Präsidium mit der Europapolitik.
Ein Streit zwischen Volkswagen und der Prevent-Gruppe sorgte 2016 für Produktionsausfälle. Danach soll der Volkswagen-Konzern Mitarbeiter und Eigentümer des Zuliefererbetriebs bespitzelt haben, berichtet die Bild am Sonntag. Der Autokonzern spricht von einem rechtlich zulässigen Einholen von Auskünften. Bertie Starke mit den Einzelheiten.
Über eine internationale Anwaltskanzlei beauftragte Volkswagen demnach ab März 2017 eine Berliner Sicherheitsfirma. Unter dem VW-internen Decknamen Herzog beschatteten die Privatdetektive laut Bild am Sonntag insgesamt 37 Zielpersonen. Dabei handelte es sich um Führungskräfte, Mitglieder der Eigentümerfamilie und Anwälte von Prevent-Tochterunternehmen. Nach Recherchen der Zeitung wurden dabei auch Privatadressen ausgespäht. Ein Volkswagen-Sprecher bestätigte der BAMS, dass Recherchen über die Prevent-Gruppe in Auftrag gegeben wurden. Es sei nach seinen Erkenntnissen aber alles im Rahmen der rechtlichen Vorschriften geblieben. Der Sprecher begründete die Aktion mit der Ausnahmesituation, in die die Zulieferer VW gebracht hätten. Insider zitiert das Blatt allerdings mit den Worten, man sei möglicherweise über das Ziel hinausgeschossen. Hintergrund war ein Streit zwischen Prevent und dem Wolfsburger Konzern. Zwei Prevent-Tochterunternehmen hatten VW kurzfristig nicht mehr mit Sitzbezügen und Getriebeteilen beliefert. Zuvor hatte sich Volkswagen geweigert, Schadensersatz bei einem geplatzten Großauftrag zu zahlen. Daraufhin standen die Bänder in den Werken in Wolfsburg und Emden tagelang still. Dem Autobauer soll das einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet haben.
Prevent hat mittlerweile an den neuen Chef des Volkswagen-Konzerns dies appelliert, die im Raum stehenden Vorwürfe schnell aufzuklären. Die Ernennung von Herbert Diess zum Vorstandsvorsitzenden bei Volkswagen einerseits und die von Christian Sewing zum Vorstandschef der Deutschen Bank andererseits beherrschten in dieser Woche neben der Syrien-Krise die Schlagzeilen. Zwei führende DAX-Konzerne stellen sich neu auf. Die Folgen dieser Entscheidungen werden noch länger diskutiert werden. Für uns analysiert sie Michael Weidemann.
Zwei DAX-Konzerne, zwei Dauerkrisen, die erneut einen Wechsel an der jeweiligen Führungsspitze ausgelöst haben. Die Entwicklungen bei Volkswagen und der Deutschen Bank weisen durchaus Parallelen auf, auch wenn die wirtschaftliche Lage in beiden Unternehmensgruppen unterschiedlicher kaum sein könnte. Der Automobilkonzern trotz dem Imageverlust durch den Dieselskandal mit deutlich steigenden Aktienkursen. Das orientierungslos wirkende Kreditinstitut dagegen nähert sich an der Börse historischen Tiefstständen. Krise ist eben nicht gleich Krise, wenn es um die Wirkung auf die Kapitalmärkte geht. Auch bei der Auswahl ihres neuen Topmannes in der Vorstandsetage haben die Aufsichtsräte auf den ersten Blick recht unterschiedliche Persönlichkeiten ausgewählt. Bei VW soll es der als machtbewusster harter Hund geltende neue Vorstandschef Herbert Diess richten. Die Deutsche Bank hat sich mit Christian Sewing für einen deutlich weniger egomanen und von Brancheninsidern auch schon mal als unauffällig beschriebenen Kompromisskandidaten entschieden. Doch allen Gegensätzen zum Trotz sind bei den Reset-Versuchen in Frankfurt und Wolfsburg ähnliche Trends erkennbar. Beide Vorstandschefs haben mit deutlichen Ankündigungen zu beeindrucken versucht. Sewing will nicht länger hinnehmen, dass Ertragsziele verfehlt werden und fordert von der Belegschaft eine Jägermentalität ein. Dies Ankündigung, das Tempo für Innovationen erhöhen zu wollen, klingt zwar etwas verhaltener, deutet aber auf eine nicht weniger expansiv angelegte Strategie hin. Zudem fällt auf, sowohl Dies als auch Sewing gelten zwar als gute Zuhörer mit ausgeprägten diplomatischen Fähigkeiten, im Konfliktfall neigten sie jedoch dazu, ihre Linie kompromisslos durchzusetzen, heißt es, was beide bei Sanierungsprogrammen demonstriert haben, die sie in ihrer Zeit als Spartenchefs auf den Weg brachten. Das klingt, zumindest verbal, nach einem Comeback alter zentralistischer Führungsstrukturen an der Spitze der DAX-Konzerne. Bei VW werden die auch organisatorisch bereits erkennbar mit der ganz auf Herbert Diess ausgerichteten Umgruppierung der Geschäftsfelder. Bei der Deutschen Bank wird Christian Sewing Ähnliches versuchen müssen, will er seine Investmentbanker unter Kontrolle bringen, die jede effektive Neuausrichtung des schlingernden Geldhauses bislang verhindert haben. Angesichts der Lage beider Unternehmen ist diese Rückkehr zum Prinzip »Alles hört auf mein Kommando« sogar nachvollziehbar. Aber ist da nicht immer von einem nötigen Kulturwandel in den Chefetagen geraunt worden? Von flachen Hierarchien und Vertrauensbildung, Transparenz und offener Diskussionskultur? Der Frage, wie moderne Unternehmensführung auf der einen und zentralistisch gesteuertes Krisenmanagement auf der anderen Seite zusammengehen sollen, dieser Frage werden auch Diess und Sewing am Ende nicht ausweichen können. Auch wenn sie sich zunächst einmal gegen Widerstände und die Konkurrenz im eigenen Haus durchsetzen müssen, um nicht schon bald dem nächsten Führungswechsel in der Chefetage zum Opfer zu fallen.
Eine Analyse von Michael Weidemann. Im niedersächsischen Lese wird schwach radioaktiver Atommüll zwischengelagert. Das an einigen Fässern, die den strahlenden Müll umschließen, Rost und austretende Flüssigkeit auffielen und sie daher nachbehandelt werden müssen, das war bekannt. Doch bisher war nur von 7 solchen Fässern die Rede. Nun liegt im NDR-Regionalmagazin Hallo Niedersachsen eine Studie vor, dass mehr als 400 Fässer marode seien. Björn Siebke mit den Einzelheiten.
Das Foto von dem rostigen Fass ging durch die Medien. Deutlich erkennbar Spuren ausgelaufener Flüssigkeit. Das war 2013. Insgesamt 7 solcher Problemfässer zählte das Umweltministerium bisher auf. Doch das NDR-Fernsehmagazin Hallo Niedersachsen erhielt auf Nachfrage eine Studie, die ein anderes Bild zeichnet. Darin werden 442 Fässer aufgelistet, die nachbearbeitet werden sollen. Das heißt, teilweise müssen sie getrocknet oder enthaltene hochgiftige Stoffe umschlossen werden. Den Bürgern vor Ort teilte das Ministerium diese Ergebnisse bisher nicht mit, obwohl die Studie seit mehr als einem Jahr vorliegt. Trotzdem sagte Umweltminister Lies dem NDR, er gehe wie auch sein Vorgänger Wenzel von den Grünen mit dem Thema sensibel und transparent um. Das Umweltministerium sieht selbst dringenden Handlungsbedarf. Per Ausschreibung wird derzeit eine Firma gesucht, die alle Fässer abtransportiert, untersucht und endlagerfähig macht.
Der spanische Separatistenführer Puigdemont hält sich zurzeit in Berlin auf. Aufgrund eines von Madrid ausgestellten europäischen Haftbefehls war er festgenommen worden. Das Oberlandesgericht Schleswig hatte dann aber den spanischen Vorwurf der Rebellion verworfen. Die Beschuldigung, öffentliche Gelder veruntreut zu haben, steht noch im Raum. Dass sich das Problem der katalonischen Unabhängigkeitsbewegung aber so einfach ohnehin nicht lösen lässt, das machte heute erneut eine Großdemonstration deutlich, bei der Hunderttausende für die in spanischen Gefängnis sitzenden oder für die im Ausland geflohenen Separatistenführer. Marc Dugge berichtet.
Freiheit für die politischen Gefangenen, rufen sie, und wir wollen euch zurück zu Hause. Die Innenstadt von Barcelona ist am Mittag voll mit Demonstranten. Es dürfte die größte Kundgebung seit Monaten sein. Wohl auch deswegen, weil sich 2 große Gewerkschaften der Demo angeschlossen haben. Auch Eulalia ist dabei. Sie ist Mitte 60 und eigentlich, wie sie sagt, keine glühende Separatistin.
Bei dieser Demonstration geht es vor allem um die Freiheit der politischen Häftlinge, jenseits der Frage, ob man jetzt für oder gegen die Unabhängigkeit ist. Natürlich macht es uns optimistisch, dass dank Europa und Deutschland Puigdemont nicht wegen Rebellion ausgeliefert wird, aber es sitzen einfach noch viele im Gefängnis. 7 katalanische Politiker befinden sich teils seit Monaten in Untersuchungshaft. Dazu kommen noch 2 Anführer von großen Separatistenorganisationen. Und dann sind da noch die 7 Separatisten, die sich ins Ausland geflüchtet haben, um der spanischen Justiz zu entgehen. Darunter auch der ehemalige Regierungschef Carles Puigdemont. Er hatte per Twitter dazu aufgerufen, sich an der Demonstration zu beteiligen. Vor gut einer Woche hatte das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein beschlossen, dass Puigdemont nicht der Rebellion angeklagt werden kann und so dem spanischen Ermittlungsrichter einen herben Schlag versetzt. Bei den Spanien-Treuen sorgte die Entscheidung aus Deutschland für Ärger, bei den Separatisten in Katalonien dagegen für Jubel. Das ist auch heute noch spürbar. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt oder an der politischen Lage, aber die Leute wirken hier heute etwas optimistischer, sagt Demonstrant Javi. Das Urteil in Deutschland habe viele Demonstranten hier motiviert. Ähnlich sieht es auch der separatistische katalanische Parlamentspräsident Roger Torrent. Auch er ist heute gekommen. Dies ist eine Demonstration der Einheit. Der Einheit der Demokraten gegenüber den Angriffen auf Grundrechte und Freiheiten. Die spanische Regierung weist solche Anschuldigungen kategorisch zurück. Sie verweist auf die Unabhängigkeit der Justiz. Auch streitet sie ab, dass es sich bei den inhaftierten Katalanen um politische Gefangene handle. Spanische Staatsanwälte versuchen derzeit, ihre deutschen Kollegen doch noch davon zu überzeugen, dass der Vorwurf der Rebellion gegen Puigdemont gerechtfertigt ist. Die Demonstration in Barcelona zeigt jedenfalls, dass den Separatisten in Katalonien trotz aller Prozesse noch nicht der Atem ausgeht und dass sie weiterhin Hunderttausende auf die Straße bringen können.
Ein Bericht von Marc Ducke und damit kommen wir zum Sport am Sonntag mit Fabian Wittke.
Und gerade ganz aktuell ploppt bei uns auf die Meldung, dass Manchester City zum 5. Mal englischer Meister ist. Das Team von Pep Guardiola ist 5 Spieltage vor dem Ende mit 16 Punkten Vorsprung nicht mehr einholbar. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, das mehr als nur ein Fußballspiel ist. Es ist das Revierderby. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Heute war es wieder soweit. Und die Schalke haben sich mit 2:0 gegen den Erzrivalen durchgesetzt. Das Ganze durch Tore von Konopljanka und ihn hier, den brasilianischen Abwehrchef Naldo.
Ich denke, dass wir als Mannschaft sehr gut gemacht haben und ich bin überglücklich, dass ich meine Mannschaft geholfen mit einem Tor. Mein erstes Freistoßtor in dieser Saison und das freut mich natürlich. Und mein Gedanke war nur ins Tor geschossen und hat super geklappt. Aber Glückwunsch an meine Mannschaft, das hat toll gemacht und am Mittwoch muss wieder weiter eine gute Leistung abrufen.
Ja, da ist Naldo schon wieder am Mittwoch beim DFB-Pokal zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Wir bleiben allerdings noch beim Revierderby und hören den Dortmunder Coach nach dem 0:2, Peter Stöger.
Wenn man das Ergebnis hat 2:0, dann denkt man, das war eine ganz klare Sache. Ich glaube, ja, stimmt, wir haben es verdient verloren, weil wir in diesen 3-4 Situationen, da waren die Schalker eben kompromissloser, zielstrebiger. Und ja, das sind eben dann diese wichtigen Zweikämpfe, die man gewinnt oder verliert. Und die haben wir dann die Entscheidenden auch wirklich verloren. Und deswegen geht Schalke auch verdient als Sieger vom Platz.
Und durch das 2:0 hat Schalke jetzt den 2. Platz in der Tabelle gefestigt. Borussia Dortmund fällt auf Rang 4. Ein Spiel gibt es noch heute. Werder Bremen hat seit 18 Uhr RB Leipzig zu Gast und führt zur Pause mit 1:0. Heiko Neugebauer hat die erste Halbzeit gesehen.
Es ist eine hochverdiente Pausenführung für den SV Werder Bremen gegen RB Leipzig, denen man den Kräfteverschleiß deutlich anmerkt. Jetzt schon zur Pause. Es ist das dritte Spiel, was sie zu absolvieren haben in nicht einmal einer Woche. Das Tor des Tages erzielte Niklas Moisander. Nach einer knappen halben Stunde vorausgegangen, ein Drehschuss von Max Kruse aus zentraler Position, der an die Latte des Leipziger Tors ging. Den Abpraller verwandelte Moisander, der einfach nur den Fuß in den Ball halten musste, zum 1:0. Zu diesem Zeitpunkt eine etwas glückliche Führung. Danach aber war es Konaté, der vor dem Einschuss bereiten Theodor Gebrselassie auf der Linie klärte. Rashica und Junusovic scheiterten anschließend am guten Torhüter Gulaschi, dem es die Leipziger zu verdanken haben, dass sie hier zur Pause nur 0:1 hinten liegen.
Und in der zweiten Liga hat Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf das dritte Spiel in Serie verloren. Heute gab es ein 1:3 in Heidenheim. Trotzdem haben die Düsseldorfer noch 9 Punkte Vorsprung auf Rang 4. Außerdem heute Ingolstadt, Nürnberg und Darmstadt gegen Eintracht Braunschweig alle 1:1.
Fabian Wittke mit dem Sport und das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Ulrike Bosse.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.